Leben zur Ehre Gottes. Ich möchte einmal mit euch Philipper 2 lesen. Philipper 2. Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das ist eine wunderbare Passage hier, die von dem Wirken Gottes in uns redet. Ich sagte es schon vorhin, es braucht ein Wirken Gottes, um uns zu verändern. Gott ändert uns. Und unsere Aufgabe ist, uns ihm zur Verfügung zu stellen. Unsere Aufgabe ist, mit ihm in Verbundenheit zu bleiben und ihm Raum zu machen, das zu wirken. Sehr, sehr viele Gläubige verstehen nicht den Zusammenhang zwischen der Gnade Gottes, die in uns arbeitet, was wir nicht verdienen und was wir uns niemals selber tun könnten, und auf der anderen Seite aber auch der Teil oder der Part unserer Verantwortung. Und sie sagen ja, also hier steht ja, Gott wirkt ja alles. Ja, dann kann ich jetzt ja Fußball spielen gehen oder mich mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigen. Gott wirkt, Gott verändert, Gott tut ein tiefes Werk in uns, und wir brauchen ein Verständnis von diesem Werk und wir brauchen ein Begehren nach diesem Werk. Aber wir brauchen auch ein Verständnis, was auf unserer Seite notwendig ist, damit er dieses Werk wirken kann. Und an diesem Punkt empfinde ich es sehr, sehr viel Verwirrung und Durcheinander und Unkenntnis und deswegen auch Unglaube. Und das Wirken Gottes wird aufgehalten und blockiert. Gott ruft uns nicht zu Passivität, aber er ruft uns zu Fleiß. Dass wir in Fleiß an ihm dranbleiben sollen, in Fleiß ihn suchen sollen, in Fleiß auszuhalten nach ihm und unser Begehren ausdrücken, dass er uns berühren und verändern möchte. Wir müssen ihm unser Begehren ausdrücken. Wir müssen ihm sagen, dass das, was er versprochen hat, uns wichtig ist, dass wir das haben wollen, dass wir das erwählt haben, dass es uns darum geht. Wir wollen, dass er diese Dinge uns tut. Gott wird niemals einen passiven, gleichgültigen Gläubigen heimsuchen. Gott will alle segnen und Gott will alle allen Gutes tun und in allem etwas wirken, was Ehre seinem Sohn gibt. Ja, das will Gott. Aber nur, dass er das will, ist nicht die Garantie, dass es auch geschieht. Er will es, aber er ruft mich zu Gemeinschaft und zu Nähe und zum Glauben und zum Fleiß, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle, damit er dieses Werk in mir wirken kann. Und das müssen wir beides im Blick haben. Was will Gott tun? Und das ist so gewaltig und so einzigartig und so jenseits meiner Möglichkeiten, ja, dass ich erstmal Schritt halten muss, um überhaupt das zu erfassen und zu glauben. Aber auch, was ist mein Teil dabei? Diese beiden Dinge, die Gnade Gottes und mein Fleiß, das muss beides im Blick sein. Du kannst Gläubige regelrecht danach sozusagen einteilen. Es gibt welche, die reden nur immer von der Gnade, von der Gnade, von der Gnade, aber du siehst keine Wirkung, du siehst keine Frucht, du siehst keine Veränderung. Und dann gibt es andere, die reden nur davon, was wir alles tun müssen, und die sind in Action und die sind unter Druck und die Ergebnisse sind eigentlich auch nicht auf einem viel höheren Level als bei einem Kegelclub oder Kaninchenzüchterverein. Es ist doch alles irgendwie sehr normal und menschlich und mit eigener Kraft irgendwie. Ja? Aber wir müssen zwischen diesen beiden Extremen nicht wählen, ja, sondern wir sagen, wir wollen verstehen, was unser Teil ist, und wir wollen Gott Raum machen, wir wollen die Tür auftun und wir wollen ihm erlauben, in uns das zu wirken, was er wirken möchte. Vorhin haben wir gesagt, da sind diese grundlegenden Gebote, es gibt viele Gebote Jesu, aber diese grundlegenden, glaubt an mich und bleibt in mir. Wir sollen in ihm bleiben, in ihm verwurzelt sein, in der Gemeinschaft mit ihm bleiben, damit sein Leben fließen kann und sein Werk in uns tun kann. Und dieses Bleiben in ihm hat ganz wesentlich zu tun mit einmal, was ich vorhin sagte, egal was passiert, ich halte daran fest, Gott ist gut, Gott ist für mich, ich gebe ihm die Ehre, ich weigere mich, in Selbstmitleid zu gehen, was eine subtile, gefährliche Variante von Rebellion ist, weil Selbstmitleid ist eine Form von Lüge. Ja, ich bin der Gute und Gott enttäuscht mich jetzt und jetzt habe ich alles gemacht und Gott kümmert sich nicht und Gott sieht das nicht und keinem geht so schlecht wie mir. Selbstmitleid ist ein Leben in der Lüge. Und das Gefährliche ist, es fühlt sich so tröstend an. Ja, das ist ein Gift, was wirklich gefährlich ist. Ja. So, wir bleiben in der Liebe Gottes, indem wir auch in Schwierigkeiten ihn ehren und nicht von ihm weichen, nicht ihm unterstellen, jetzt hast du aber nicht aufgepasst und jetzt bin ich nicht mehr im Fokus deiner Liebe, jetzt kümmerst du nicht um mich und so etwas, sondern wir ehren ihn und sagen, Gott, du bist da, du bist größer und du kannst aus dieser Misere, du kannst aus diesen Schwierigkeiten noch einen Segen machen und ich vertraue dir. Ja? Wir bleiben im Vertrauen. Ja, das heißt, in der Liebe zu bleiben. Ich bleibe dabei, er ist für mich. Und das andere, was damit auch dann zusammengeht, was auch erklärt, was Bleiben in ihm ist, ist in seinem Wort zu bleiben. Die sind eigentlich zwei Facetten derselben Geschichte. In seiner Liebe zu bleiben, kann ich ja auch nur, wenn ich am Wort bleibe, in den Aussagen, was er über mich sagt und wie er mich sieht. Aber das ist dann nochmal ein bisschen präziser ausgedrückt. Jesus sagt, Johannes 8, wenn wir in seiner Rede bleiben, dann sind wir in Wahrheit seine Jünger und dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Johannes 8, 31, 32. Wir bleiben in ihm, indem wir an seiner Rede bleiben. Also wir sorgen dafür, dass wir erfüllt sind, immer wieder erfüllt werden und erfüllt bleiben vom Wort. Und da ist der Punkt, wo wir Fleisch investieren müssen. Das kommt nicht einfach so und das wirkt Gott nicht, während ich irgendwas anderes tue. Sondern das wirkt Gott in mir, indem ich dem Raum gebe und mich hingebe und öffne und Zeit verbringe mit seinem Wort, was seine Gedanken sind, was seine Kraft ist, was sein Wirken ist. Wir bleiben in ihm. Und das finden wir so wunderbar, diese beiden Komponenten, seine Gnade und auch unseren Fleiß. Das finden wir so wunderbar in der ganzen Beschreibung von, was eigentlich Erlösung ist, was es eigentlich heißt, dass wir jetzt Kinder Gottes sind, dass wir von Neuem geboren sind. Im Hebräerbrief wird gesagt, wir sollen in das Heiligtum kommen. Hebräer 10, 19. Wir haben jetzt Freimut, die Zuversicht, die Kühnheit durch das Blut Jesu, in das Heiligtum zu kommen, in die Gegenwart Gottes. Das Heiligtum ist die Gegenwart Gottes. Und wir müssen lernen, dass das Wort erst dann seine Kraft entfaltet, wenn es oder wenn wir mit dem Wort in die Gegenwart Gottes kommen. Das ist der Grund, warum es Leute gibt, die jahrzehntelang die Bibel studieren und Gott nicht kennen. Weil sie nicht das Wort nehmen und in die Gegenwart Gottes kommen. Jesus sagt zu den Schriftlehrern, ihr erforscht die Schriften und ihr meint, darin das Leben zu haben, aber ihr kommt nicht oder ihr wollt nicht zu mir kommen. Wir müssen das Wort nehmen und damit zu ihm kommen. Seine Gegenwart und sein Wort, das zusammen lässt einfach Kraft fließen und wirken. Und in diesem Heiligtum haben wir die Gegenwart Gottes und in der Gegenwart Gottes wirkt das Wort Gottes an uns. Erinnert euch, der Hebräerbrief beschreibt das dann auch sehr schön, da die Architektur des Heiligtums, da kannst du dann nachlesen, dass in dem Allerheiligsten, wo also die eigentliche Gegenwart Gottes war, da gab es die Bundeslade. Das war das Einzige, was da drin war. Hinter dem letzten Vorhang war die Bundeslade und da war weiter nichts. Und da war die Gegenwart Gottes. Und die Bundeslade enthielt drei Gegenstände. Und ich empfinde, dass diese drei Gegenstände wie ein Symbol sind, wie eine Botschaft sind, wie etwas von dem Wirken Gottes beinhalten. Das ist, was man findet in der Gegenwart Gottes. Auch heute noch. Und es ist symbolisch ausgedrückt durch diese drei Gegenstände. Der goldene Krug mit Manna, die Tafeln des Gesetzes und der Stab Aarons. Diese drei Dinge machen die Gegenwart Gottes aus. Das ist, was man findet in der Gegenwart Gottes. Und das ist, was du brauchst, um ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht. Das ist, was du brauchst, um erfüllt mit Jesus zu leben. Diese drei Dinge, mehr nicht. Wir brauchen nur drei.
Was war das zweite Nummer, Hartwig?
Der goldene Krug mit Manna, die Tafeln des Gesetzes und der Stab Aarons. Diese drei Gegenstände waren in dieser Bundeslade. Das war ein Holzkasten aus Akazienholz mit Gold überzogen und da waren die Cherubim drauf und da war die Gegenwart Gottes. So, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir die Gegenwart Gottes suchen, diese drei müssen wir finden. Und das ist es. Und jetzt gehen wir nach Hause und suchen das und dann haben wir es. Das ist das Seminar. Gut, ne? Soll ich noch ein bisschen mehr erklären? Oder? Der goldene Krug mit Manna, mit anderen Worten, habe ich eigentlich schon darüber ein bisschen gesprochen. Er steht für die treue Versorgung Gottes. Und jetzt rede ich nicht von Euros und von Waschmaschinen oder Möbel oder neues Auto oder so etwas, sondern in erster Linie die Versorgung Gottes, das ist seine Liebe, seine Wertschätzung, seine Hilfe, sein Trost, sein Schutz, seine Ermutigung, seine Bejahung, die Identität, die wir finden können als Söhne und Töchter in der Gemeinschaft mit ihm. Ja? Das ist ein Strom der Liebe Gottes, der fließt. David hat den gekannt und hat davon geredet und gesagt, dieser Strom, der sättigt uns. Er hat viel über das gesprochen, weil er das kannte aus Erfahrung. So, das habe ich schon ein bisschen beschrieben, Gott, unsere Quelle. Das will ich nicht nochmal wiederholen, aber es gibt sehr, sehr viele andere Schriftstellen, die von dieser selben Sache reden. Die Bibel macht klar, der Gott, der uns berufen hat, der wahre Gott ist, soll gefühlt werden. Trost ist etwas, was du fühlst. Trost ist nicht nur eine Predigt über Trost und dann kannst du die fünf Punkte von Trost irgendwie wiedergeben, aber du bist nicht getröstet. Ja? Sondern Trost ist ein Gefühl, Friede ist ein Gefühl, Geborgenheit ist ein Gefühl, Identität, Sicherheit und so weiter. Das sind alles Gefühle. Gott, oder sagen wir es Erfahrungen, klingt vielleicht nicht so anstößig. Ja? Gott gibt uns Erfahrungen. Wir glauben an ihn, aber der Glaube an ihn führt zu Erfahrungen. Und wer Geborgenheit und Wertschätzung des Vaters erlebt, wird erleben, dass die Minderwertigkeit weicht aus seinem Leben. Wir können nicht drinbleiben in der Minderwertigkeit und gleichzeitig die Wertschätzung des Vaters genießen. Das funktioniert nicht. Wenn wir die Wertschätzung des Vaters haben, wird Minderwertigkeit uns verlassen. Nicht von einem Moment auf den anderen, aber das wird aufhören und das wird nicht mehr eine nagende, beraubende und belastende und runterziehende Kraft sein in unserem Leben. Und so ist das mit allen anderen Dingen auch. Gott will tatsächlich, dass wir in unserem Innern Erfahrungen mit ihm machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir hier in einer religiösen Kultur leben, die über Jahrhunderte den Leuten Angst gemacht hat vor Erfahrungen mit Gott. Und wir sollen nur an Gott glauben und sei ja nicht schwärmerisch und fang ja nicht an, irgendwas zu fühlen in der Gemeinschaft mit Gott. Ja. Das kannst du mal einem Ehemann sagen, wenn er sich gerade verheiratet. Also achte darauf, dass du eine gute Ehe hast, aber bitte nicht in Gefühle ausarten. Nicht noch etwas fühlen oder anfangen, irgendwie begeistert zu werden. Da würde jeder sagen, ja, hallo. Ja? Auf was für eine Reise schickst du ihn da? Ja? Und an Gott zu glauben, ohne ihn zu genießen, ist nicht Glauben an Gott. Das ist nicht der biblische Glauben an Gott. Der biblische Glaube an Gott beinhaltet Erfahrungen. Das heißt noch nicht, dass wir Gefühlen hinterherlaufen. Aber es heißt einfach, dass wir sagen, hey, Gott will, dass ich ihn als Vater spüre und erlebe. Und dann hat das Auswirkungen. Ja? So, wir sollen Gott erleben. Wir brauchen viele, viele Worte, die unseren Glauben aufbauen und prägen, dass wir wissen, hey, Gott möchte mir etwas geben. Gott will nicht einfach nur, er ist da und jetzt renne ich und arbeite im Alltag irgendwie für ihn, missionarisch oder in der Gemeinde oder irgendwie so. Das ist nicht, worum es geht. Es geht um Beziehung. Als Jesus die Jünger gerufen hat, heißt es, er berief die Jünger, dass sie bei ihm seien und dass er sie aussendete, um zu predigen. Zu zwei Dingen hat er sie berufen. Zur Gemeinschaft und zum Dienst. Und die Reihenfolge ist wichtig. Die Reihenfolge ist wichtig. Nicht der Dienst zuerst, sondern die Gemeinschaft zuerst. Gott möchte, dass wir ihn erleben. Gott möchte, dass wir ihn genießen. Und er wird verherrlicht, indem wir uns an ihm freuen. Stell dir vor, wir würden da eine Reise in den Himmel machen und interviewen da die Engel und die beschreiben alle, wie wunderbar es ist. Aber mit Gott Gemeinschaft zu haben, ist elendig langweilig und wir quälen uns dadurch und das ist furchtbar und wir sind immer froh, wenn Feierabend ist. Hallo, was für ein Gott ist denn das? Ja? Ja, ihr macht alle wunderbar euren Dienst, aber ihr habt in der Gemeinschaft mit ihm nicht dieses Überwältigtsein, diese tiefe Dankbarkeit, diese Wertschätzung, diese Sehnsucht, diese Bewunderung. Wir würden sagen, das stimmt etwas nicht. Das ist nicht der wahre Glaube. Ja? Viele Christen sind damit zufrieden, dass sie eifrig unterwegs sind für Gott und dass sie dienen. Aber unsere erste Aufgabe ist nicht zu dienen. Unsere erste Aufgabe ist, Gemeinschaft zu haben mit Gott und ihn zu genießen. Und nur wenn wir ihn genießen, wird er verherrlicht. Ja? Wenn wir sagen, ja, also Gott ist schwer zu ertragen, aber ich arbeite für ihn. Oh toll, so möchte ich auch leben. Ist doch krank. Ja? Aber wenn Leute sagen, Mann, ich war so ein minderwertiges Würmchen und der Vater hat seine Liebe und Wertschätzung offenbart und jetzt weiß ich, wer ich bin und ich genieße das Leben und muss nicht mehr mich entschuldigen und mich verkriechen und entschuldigt, dass ich überhaupt da bin und hier kostbaren Sauerstoff verbrauche oder sowas. Ja? Das ist doch nicht normal sowas. Ja? So, Gott möchte, dass wir ihn erleben. Er ruft uns zu sich. Und wenn wir bei ihm sind, werden wir etwas erleben. Frieden ist ein Gefühl. Geborgenheit ist ein Gefühl. Sicherheit ist ein Gefühl. So, Gott möchte tatsächlich, dass wir ihn fühlen. Das ist ein Schock für manche Gläubige, aber es ist so. In der Apostelgeschichte 17 sagt Paulus das zu den Athenern, die es wirklich hier oben hatten im Kopf und die immer nur irgendwie auf die neuesten Theorien scharf waren und die neuesten philosophischen Einsichten und so weiter. Und er sagt zu ihnen, Gott hat die Menschen gemacht, dass sie ihn suchen und ihn tastend fühlen. Das sagt er diesen intellektuellen Athenern, die sollen was fühlen. Das war für die eine Erfahrung, das kannst du mir glauben. Geh mal zum Universitätsdozenten, Theologieprofessor und so und frag ihn, wann hast du das letzte Mal Gott gefühlt? Also er weiß, dass du auf einem ganz primitiven Glaubenslevel bist, weil der edle, wahre Glaube, da geht es nicht um Gefühle, da geht es um Einsichten, da geht es um intellektuelle Akrobatik oder so etwas, aber nicht um Gefühle, das ist Kinderglaube für die. Wirklich, ich weiß, wovon ich spreche, ich war da. Ich habe diese gesehen, diese Leute, habe mit denen gesprochen. Aber der Glaube, von dem wir reden, ist der Glaube der Bibel. Und Jesus möchte, dass wir ihn spüren. Weil er weiß, wenn wir ihn, das heißt nicht, dass wir immer auf Wolken 7 sind und dass wir irgendwie irreal sind und keinen Bezug mehr haben zum Leben. Ja? Manche Leute denken, wenn man zu viel vom Himmel irgendwie genießt, dann wird man für das praktische Leben unbrauchbar. Genau das Gegenteil ist der Fall. Je mehr wir vom Himmel erleben, umso brauchbarer werden wir werden hier für die Erde. Und Gott möchte, dass wir ihn erleben. Er möchte das. Und der goldene Krug vom Manna, der steht als ein Bild für diese Botschaft. Ja? Das erinnerte ja an die Wüstenwanderung, wo sie übernatürlich vom Himmel, von Gott versorgt worden sind. Jeden Tag. Und da ist eine emotionale Versorgung, der Zuwendung, der Bejahung, der Ermutigung, der Wertschätzung im Herzen Gottes. Und Gottes Herz ist voll und er möchte das uns mitteilen und er weiß, dass wir das brauchen. Weil wenn wir das von ihm nicht haben, wenn wir unseren Wert und unsere Identität nicht in ihm haben, wir müssen uns nicht entscheiden, unseren Wert aus irgendwas anderem zu suchen. Wir werden das automatisch tun. Und das ist entweder Leistung, ja, oder irgendwelche anderen Dinge, wo wir versuchen, mit unserer Persönlichkeit zu glänzen und zu beeindrucken. Ja, und wir ziehen aus Dingen oder versuchen aus Dingen einen Wert zu ziehen und wir werden daran kaputt gehen. Wir werden daran kaputt gehen. Unsere Gesellschaft ist eine Leistungsgesellschaft und die ist krank. Weil der Wert, den du hast in dieser Gesellschaft, kommt durch die Leistung, die du bringst. Und wenn wir die Gnade Gottes nicht kennen, dann werden wir in der Gemeinde dasselbe Spiel weiterspielen. Und ich kenne manche Gemeinden, die sehr eifrig sind und die sehr dynamisch sind, wo es genau nach diesem geht und wo alle sich irgendwie nach oben arbeiten und wo alle versuchen, irgendwie kräftig mitzuhalten und auf der geistlichen Karriereleiter hochzuklettern. Und das ist nicht der Wille Gottes. Weil in einer Gemeinde, wo alle eifrig die Karriereleiter hochklettern, kannst du eins wissen, es wird keinen Frieden geben und keine Freude aneinander. Weil alle sind deine Konkurrenten. Die könnten den nächsten frei werdenden Posten kriegen, bevor du ihn kriegst. Verstehst du? Du bist jetzt Hauskreisleiter-Stellvertreter und bist scharf dran, demnächst Hauskreisleiter zu werden. Und als nächstes wirst du dann Regionalleiter und dann wirst du Distriktleiter und dann wirst du Bezirkssheriff und ich weiß nicht, wie das dann alles so weitergeht. Ja? Und da ist eine Karriereleiter, die du hochkletterst. Und alle sind deine Konkurrenten. Du wirst in dem ganzen Konkurrenzkampf vergessen, deine Geschwister zu lieben. Weil Konkurrenten muss man ausstechen, da muss man die Ärmel gebrauchen und nicht irgendwie sie segnen und sie erheben und sie fördern und helfen, dass es ihnen gut geht. Das macht man nicht mit Konkurrenten. So hast du den Geist der Welt mitten in der Gemeinde da. Warum? Weil das Grundlegende nicht verstanden wird, wofür sind wir überhaupt da? Wir sind nicht Arbeitssklaven, um die Vision eines Pastors zu erfüllen und die Gemeinde von 500 auf 1000 zu bringen oder von 1000 auf 5000. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, Gott kennenzulernen und in ihm unser Glück zu finden. Das ist Nummer eins. Und alles andere, der Dienst, kommt daraus. Wenn Dienst dazu gebraucht wird, dass ich daraus meinen Wert ziehe, werde ich zerstören. Egal wie motiviert ich bin. Je motivierter, umso mehr Zerstörung werde ich anrichten. Das ist so. So, da könnten wir noch viel, viel darüber sagen, aber ich muss zu den anderen Dingen kommen, sonst kommen wir nicht weiter. Also, da ist ein Strom der Versorgung. Gott möchte, dass wir ihn erleben. Und wir brauchen Schriftstellen, um unseren Glauben aufzubauen. Und wir kommen vor Gott und wir sagen, du willst, dass ich dich erlebe. Du willst, dass ich dich spüre. Du willst, dass ich dich suche, damit was passiert. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Ich soll ihn suchen und er sagt, wenn ich ihn suche, er wird mich belohnen. Womit wird er mich belohnen? Er zuallererst ist mein Lohn. Gott ist mein Lohn. Das ist das Allererste. Gott ist mein Lohn. Okay. Kommen wir zu dem Zweiten, was wir finden in der Gegenwart Gottes. Und das ist symbolisch ausgedrückt mit den Tafeln des Gesetzes. Die Tafeln des Gesetzes. Die Steintafeln, die Mose gebracht hat vom Berg und der Herr hat mit seinem Finger seine Gesetze, seinen Willen, seine Ordnung auf diese Steintafeln gebracht. Und der neue Bund ist jetzt nicht eine neue Ansammlung von anderen Geboten, sondern der neue Bund ist der Wille Gottes auf unser Herz geschrieben. Das ist der neue Bund. Und viele haben das nicht einmal gehört, geschweige denn sich dann aufgemacht, das wirklich zu erfahren. Aber das ist der Unterschied zum alten Bund. Der alte Bund hat richtige Ordnungen und Gesetze gegeben, Aber diese Gesetze waren außerhalb des Menschen und der Mensch war nicht geneigt, diese Ordnungen zu akzeptieren und er war auch überhaupt nicht in der Lage dazu. Und der neue Bund ist nicht keine Gesetze mehr. Das ist, was viele denken. Der neue Bund ist jetzt kein Gehorsam mehr. Nicht der Gehorsam ist abgeschafft, sondern die Methode, wie Gehorsam entsteht, ist verändert. Das ist der neue Bund. Der alte Bund ist, du sollst, du musst und wenn du nicht, dann. Das ist das Gesetz. Wenn du all diese Dinge tust, dann wirst du leben. Aber wenn man versucht, auf diese Art und Weise zu leben und darauf achtet, alle Dinge zu tun, wird merken, er kommt nie zu dem Punkt, wo er mal leben kann. Weil er ständig gestresst ist und weil er ständig Defizite hat und weil er ständig sieht, das gebietet Gott und das hätte ich tun sollen, das habe ich aber nicht getan. Und du bist ständig im Minus. Weiß ich mal, wovon ich spreche? Und das ist nicht, wie Gott will, dass wir leben. Sondern der neue Bund ist eine vollständige Umkehrung. Der neue Bund ist nicht, jetzt gibt es keine Erwartung von Gott mehr. Das ist dummes Zeug. Gott hat klare Erwartungen. Und das Ziel der Erlösung ist immer noch Gehorsam. Und wir können ohne Gehorsam Gott nicht lieben. Das ist nicht möglich. Wir leben in einer gefährlichen Zeit, wo eine neue Definition angeboten wird von Liebe zu Gott und da wird dieses Element Gehorsam rausgestrichen. Das ist ein teuflisches Evangelium, das hat mit der Bibel nichts zu tun. Gott erwartet immer noch, dass wir ihm gehorchen, immer noch. Das hat sich nicht geändert, das wird sich auch nicht ändern. Was sich ändert, ist, wie Gehorsam zustande kommt. Das ist anders. Und es ist jetzt nicht der Zwang, du musst, du sollst und wenn du nicht, sondern von innen heraus verändert der Herr uns. Und er bringt uns in eine innere Übereinstimmung mit ihm. Der neue Bund, komm, wir lesen einmal Jeremia 31. Jeremia 31, Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Also nicht, Gott sagt, ich werde mein Gesetz jetzt verzichten. Ich werde jetzt das nicht mehr weiter verfolgen, dass meine Leute in meinen Ordnungen wandeln sollen, sondern ich lasse das einfach beiseite. Nein, ich werde mein Gesetz, das immer noch besteht, das ist der Wille Gottes, das sind die Ordnungen Gottes, in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Gott schreibt sein Wort nicht mehr auf Steintafeln außerhalb von uns, die uns dann bedrohen und die von uns etwas fordern, und dann sind wir schon wieder im Minus und wir haben nicht und wir hätten doch und wir müssen aber jetzt aufpassen, dass wir das nächste Mal dieser ganze Form Stress, sondern jetzt wird das Wort auf unser Herz geschrieben, in unser Inneres gelegt. Das heißt, unser Herz und das Wort Gottes oder das Gesetz Gottes oder der Wille Gottes verbinden sich, werden eins. Unser Herz stimmt überein mit dem Willen Gottes. Unser Herz begehrt und unser Herz will, was Gott will. Und dann werden wir nicht mehr das Gefühl haben, oh, das muss ich jetzt tun, aber alles in mir sagt, nee, Mist, warum bin ich nur Christ geworden, jetzt muss ich das machen oder irgendwie sowas. Ja, ihr lacht, aber es sind viele Leute in der Gemeinde, die schauen während der Predigt wehmütig aus dem Fenster, wenn die ein Fenster haben und denken, wie schön wäre das, wenn ich jetzt da draußen wäre, im wahren Leben und in der Freiheit und müsste nicht irgendwie diesen Stress hier antun und so weiter. Wie könnte das Leben schön sein, wenn es nicht Gebote gäbe? Und sie merken gar nicht, wie sie Opfer ihres verlogenen Herzens sind. Sie merken gar nicht, dass sie voll in der Ideologie der Welt sind. Die sagt also, je weniger Gebote, umso mehr Freiheit. Je weniger Dinge du tun sollst, umso glücklicher bist du. Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Geboten. Freiheit ist die Willigkeit zu tun, was richtig ist. Das ist Freiheit. Das ist vollständig anders, als was die Welt denkt über Freiheit. Und viele, viele Christen träumen ein Leben von einer Freiheit, die gibt es nirgendwo. Die gibt es nicht in der Welt und die gibt es auch nicht im Reich Gottes. Irgendwem werden wir dienen. Entweder dem Selbst, sprich dem Teufel, der Geist dieser Welt, der Geist der Aufsässigkeit und der Rebellion, der in den Kindern des Ungehorsams lebt, sagt die Bibel. Oder aber wir werden Gott dienen. Es gibt keinen neutralen Raum. Und wenn unser Herz von diesem Misstrauen befreit wird, diese Gebote schränken mich ein, diese Gebote machen mich unglücklich, diese Gebote sind eine Last und je weniger ich davon habe, umso besser geht es mir. Und ich würde was Besseres finden für mich als diese Ordnungen. Diese Lüge ist im Herzen. Das ist das Wesen des Menschen. Das ist der gefallene Mensch, der in völliger Überzeugung ist, er selber kann ohne Gott ein glückliches Leben führen. Das ist ganz tief drin und da ist Misstrauen gegen Gott. Misstrauen gegen seine Güte. Und durch das Wort Gottes muss unser Herz freigesetzt werden von dieser Lüge, von diesem Misstrauen. Unser Herz muss überzeugt werden, Mann, die Ordnung Gottes, das ist die beste Art zu leben, die es gibt.
Amen.
Niemand könnte sich eine bessere Art ausdenken. In den Ordnungen Gottes ist der Segen Gottes. Nirgendwo gibt es mehr Segen. Und weil oftmals die Herzen von Gläubigen nicht in der Tiefe davon überzeugt sind, fangen sie früher oder später in ihrem Frust an, Dinge zu tun, die total gegen das Wort sind. Frauen ziehen los und sagen, besser ein Mann aus der Welt als kein Mann. Obwohl es ganz klar gegen die Ordnung ist. Und als Seelsorger kannst du wissen, ein paar Jahre später wird sie sich ausheulen in der Seelsorge und wird sagen, warum habe ich das gemacht und warum habt ihr mich nicht gewarnt? Ja? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das nicht erst einmal mitgemacht. Das ist so. Ja? Aber das misstrauische Herz denkt, ich könnte ein größeres Glück außerhalb der Ordnung Gottes finden, als Gott es für mich geplant hat. Sprich, Gott ist nicht so gut wie ich. Das ist dahinter. Der Glaube, wir sind besser als Gott. Wir sind ihm überlegen. Wir wissen besser, was für uns gut ist, als Gott. Das ist das Gift des Stolzes, das Satan in die Herzen der Menschen hineingebracht hat. Und dieses Gift muss raus. Und es kommt raus, indem wir unser Herz Gott öffnen und ihm erlauben, weil wir das lesen, weil wir das studieren, weil wir hören, das ist das Kernstück des neuen Bundes. Das ist, worum es geht. Das ist die wahre Erlösung. Okay, Gott will, dass mein Herz übereinstimmt mit seinen Ordnungen. Gott will, dass mein Herz voller Vertrauen ist und ruhen kann und nicht unruhig ist und sagt, ja gut, das sollte ich jetzt tun als Christ, aber schade, da ist ja was anderes. Das ist eigentlich viel interessanter und viel schmackhafter. Das Herz, das erfüllt ist vom Vertrauen zu Gott. Kann jemand mir Wasser besorgen? Oder was anderes? Das Herz, das erfüllt ist vom Vertrauen, ist ein Herz, das ruhen kann. Unruhe ist immer ein Zeichen von, dass wir nicht wirklich vertrauen. Und dass wir denken, wir könnten woanders noch irgendwie mehr Abenteuer, mehr Spannung, mehr Vergnügen, mehr Erfüllung oder so etwas finden. Das ist das Wesen des neuen Bundes. Ein Herz, das eine völlige Verbundenheit mit Gott eingeht. Und das wirkt Gott in uns. Wie heißt es? Ich schreibe es auf ihr Herz. Gott tut es. Aber Das heißt nicht, dass das die ganze Geschichte ist. Gott hat dem Mose die Gesetze auf die Steintafeln geschrieben. Aber was musste Mose tun? Steintafeln auf den Berg bringen. Und da hat Gott geschrieben. Gott hat nicht gesagt, ich komme runter, spare die Mühe der Bergkraxeln. Ich komme runter, ist für mich leichter runterzukommen, als für dich hochzukommen. Also ich komme runter und schreibe da unten. Nein, Mose musste hochgehen mit den Tafeln. Und dann hat Gott geschrieben. Die Tafeln waren ein übernatürliches Produkt. Absolut übernatürlich, vom Himmel. Aber es hat etwas mit menschlicher Aktivität zu tun. Mose musste sich aufmachen und die Tafeln an den Ort bringen, wo geschrieben ist. Und das ist genauso heute. Gott schreibt auf unser Herz. Das ist übernatürlich, das kannst du nicht tun, das kann niemand anders dir tun, das kann nur Gott dir tun. Er will es tun, er hat es versprochen. Aber du bringst dein Herz. Du gibst ihm Gelegenheit. Du drückst dein Verlangen aus, indem du darüber nachdenkst. Denk über so etwas nach. Das ist die machtvollste Verheißung, die gibt es noch in Variationen. Hesekiel 36 ist eigentlich eine Parallele, wo auch das beschrieben wird. Hesekiel 36, 26 folgende. Ja, ich gebe euch ein neues Herz. Und da heißt es, und ich werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Wegen wandeln, meine Rechte halten und tun. Gott verspricht, aus dir und aus mir einen Menschen zu machen, der in seinen Ordnungen wandelt. Das hat er versprochen. Vorhin haben wir gelesen, er wirkt in uns das Wollen und Vollbringen. Gott macht aus dir einen gehorsamen Menschen. Hat gesagt, du, mach dir keine Sorge, die Verantwortung schulter ich auf mich. Das mache ich schon. Was du tun sollst, ihm glauben und das Begehren und zu ihm kommen und sagen, tu es bitte, ich habe es versucht, es funktioniert nicht. Gib du mir, was du versprochen hast. Hier bin ich, änder mein Herz. Das ist, was wir zu tun haben. Und es wird geschrieben auf dem Berg, nirgendwo sonst. Nicht in der Versammlung, nicht im Seminar, auf dem Berg. Das heißt, du alleine in der Gegenwart Gottes. Du suchst die Gegenwart Gottes. Hebräer 10, 19. Lass uns jetzt, weil wir Freimut haben, eintreten in das Heiligtum. Wir kommen in die Gegenwart Gottes. Wir suchen Gott. Wir haben eine Zeit in unserem täglichen Ablauf, wo wir alles andere einmal ausblenden und wo wir uns ihm nähern. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Das ist der Sinn, warum ein Gläubiger eine regelmäßige Zeit haben soll mit Gott. Jeden Tag, am besten jeden Morgen. Vielen Gläubigen wird gesagt, du, stille Zeit ist wichtig, aber ihm wird nicht erklärt, wie sie es machen sollen und warum es wichtig ist. Und dann haben sie keine stille Zeit gemacht, dann haben sie schlechtes Gewissen und wissen, der Tag kann nichts werden, weil ich habe heute wieder nicht gehorcht, ja, und fühlen sich bedrückt und fühlen sich schlecht, ja, weil sie nicht verstehen, was sie da eigentlich tun sollen und zu welcher gewaltigen Sache sie eingeladen sind. Gott hat versprochen, ein absolut übernatürliches Werk an unserem Herzen zu tun. Und das ist der neue Bund. Das ist das Kernstück des neuen Bundes. Und wir haben heute sehr, sehr viele Gläubige, die keine Ahnung haben, was der neue Bund ist. Und sie leben nach Regeln und Ordnungen und versuchen irgendwie ihr Bestes, um das einzuhalten. Aber sie haben keine Erkenntnis darüber. Gott will erstmal in mir drin Dinge ordnen. Gott will in mir wirken und mich in eine Herzensübereinstimmung mit ihm zu bringen. Diese Passage hier, Jeremia 31, Vers 33, wird zweimal im Neuen Testament zitiert. In Hebräer 8, Vers 10 und dann noch einmal in Kapitel 10, Vers, weiß ich jetzt gar nicht, weiß jemand? 10, Vers? Kapitel 8, Vers 10 und dann nochmal in Kapitel 10. Wie auch immer. Und da sehen wir, dass es eben nicht eine spezielle Verheißung für Israel ist, obwohl das hier so erscheinen mag, wenn man nur Jeremia liest. Ja, sondern das ist der neue Bund. Und Kein Buch der Bibel erklärt so gut den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund wie der Hebräerbrief. Und vielleicht kein Brief aus dem Neuen Testament ist so unbekannt den Gläubigen heutzutage wie der Hebräerbrief. Und wird ignoriert und wird nicht gelehrt, wird nicht verkündigt, wird nicht gelesen. Und man hat das Gefühl, das ist irgendwie komisch und nicht wichtig und mehr für die Juden und so weiter. Ja. Aber wir brauchen ein Verständnis, was der neue Bund ist. Ja. Sonst laufen wir Gefahr, in der Mentalität des alten Bundes zu leben. Wiewohl wir im Neuen Testament lesen. Aber wir sind doch von der Prägung her unter dem Gesetz mit all den hässlichen Begleiterscheinungen, eben, die ich schon beschrieben habe. Ja. So, Gott möchte unser Herz verändern. Das heißt, unser Herz fängt an zu lieben, was er liebt. Und auch unser Herz fängt an zu hassen, was er hasst. Und da ist eine Riesenschlagseite, ein hassender Gott wird an vielen, vielen Stellen in unserem Land nicht verkündigt. Und das ist schade. Und das hat dramatische Auswirkungen. Wenn wir sehen, was die Bibel sagt über den Hass Gottes und wie Gott Sünde sieht und wie der Zorn Gottes entbrennt gegen Sünde, ja, das würde so viel verändern, wenn wir das verstehen würden. Ja. Aber weil wir so einseitig ernährt sind, wenn man dann zum ersten Mal sagt, du, Gott ist ein hassender Gott, die Leute schauen dich an und denken, hey, sollen wir jetzt von der Kanzel holen oder warten wir noch 5 Minuten? Ja. Da ist ein Hass Gottes auf das Böse, auf das Unreine, auf das Rebellische, auf das Stolze. Und es gibt x Bibelstellen, die das beschreiben. Ja. Es kann auch gar nicht anders sein. Gott kann nicht das Gute lieben und zu dem Bösen neutral sein. Das gibt es überhaupt nicht. Dann würde er nicht das Gute wirklich lieben. Wer das Gute wirklich liebt, muss klar gegen das Böse sein. Sonst ist diese Liebe nicht echt. Das ist eine halbe Sache. Ja? Wir können nicht für das Gute sein und das andere ignorieren wir und tun so, als wäre sie das Böse, ist eine aggressive Bedrohung gegen das Gute. Und entweder das Böse wird besiegt oder das Böse wird siegen. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Und deswegen, wenn Jesus wiederkommt, der Teufel wird gebunden werden und die Zeit wird kommen, wo der Teufel und die Dämonen keinen Zugriff mehr haben auf die Menschen. Das Böse wird eines Tages für immer besiegt sein. Das ist, was die Bibel sagt. Und das ist unser Ziel, dafür kämpfen wir. Das ist Gemeinde. Wir kämpfen dafür, dass Jesus wiederkommt mit einem neuen Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und weil dieses ganze Bild von der Löwennatur Gottes, von seinem grimmigen Zorn auf das Böse und seine heilige Eifersucht so wenig verkündet und geglaubt und verstanden wird, deswegen sind wir auch so tolerant gegenüber dem Bösen. Und wenn wir dann sowas lesen wie Gemeinde von Ephesus, Jesus lobt sie, du kannst die Bösen nicht ertragen, denken wir, ja, wie hast du das? Das wird noch gelobt, ich meine, sie waren noch nicht tolerant. Ja. Und Jesus sagt, er hasst die Werke der Nikolaiten. Er hasst. Sag nicht, na, schade, dass es das gibt. Sondern ich werde alles tun, um das zu beenden. Was ist, ich hasse das. Er kämpft für Gerechtigkeit. Und wenn wir neutral sind gegenüber dem Bösen, sind wir nicht gehorsam Jesus gegenüber. Hallo? Das ist so. Wir wollen eine Fantasieliebe haben zu Jesus. Die gibt es nicht in der Bibel. In der Bibel wird beschrieben, was Liebe ist. Und Liebe zu Jesus heißt ihm zu gehorchen und mit ihm übereinzustimmen im Kampf für das Gute gegen das Böse. Und das ist ein Klischee, das in der Welt Riesenverachtung hervorbringt. Ja? Aber Gott schämt sich dessen nicht. Er kämpft für das Gute und er wird siegen. Und das Böse wird besiegt werden. Gürte dein Schwert um die Hüfte, zieh aus in den Krieg für die Sache der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Jesus geht in den Krieg. Bloß leider sind die Infanterie, wir, haben noch nicht begriffen, dass wir hinterhergehen müssen. Und wir kämpfen mit dem Eifer, den er hat. Ja? Und wenn wir uns ihm hingeben und wenn unser Herz in Übereinstimmung kommt, dann werden wir in diese Ausgewogenheit kommen. Wir werden lernen zu lieben, was er liebt, und wir werden lernen zu hassen, was er hasst. Jesus hasst die Sünde. Und er hat keinerlei Angst, dass er dabei auch aus Versehen den Sünder treffen könnte. Er hasst die Sünde und liebt den Sünder. Und wir sind seine Nachahmer. Und wenn er gesagt hat, wir sollen in seinem Sinne wandeln, wir sollen ihm nachfolgen, wir sollen ihm nachahmen, dann muss es einen Weg geben, dass wir lernen, das Böse zu hassen und die Sünde zu hassen und den Sünder zu lieben. Es muss einen Weg geben. Und nur weil die Gefahr besteht, wir könnten jetzt zu energisch gegen das Böse sein und damit auch irgendwie den Sünder ablehnen, ja, haben wir nicht die Erlaubnis, aus diesem Spannungsfeld oder aus diesem Kampf herauszukommen. Wir kommen in Übereinstimmung mit ihm. Wir sind seine Nachahmer. So, wenn es von ihm heißt, Hebräer 1, Vers 8, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Ja? Und dann heißt es sogar weiter, darum hat Gott dich gesalbt mit Freude, mehr als deine Brüder. Die Quelle der Freude Jesu war die Herzensübereinstimmung mit dem Vater. Und das wird die Quelle der Gemeinde sein. Die wahre Quelle. Herzensübereinstimmung. Wir lieben, was er liebt. Und wir hassen, was er hasst. Dazu sind wir gerufen. Wir können nicht neutral sein. Und wer sich auf diesen Weg macht, wird neue Erfahrungen machen mit dem Geist der Welt. Der mit allem einverstanden ist, aber nicht mit einem Christsein, das Böses Böse nennt. Und du wirst merken, wie Widerstand kommt und wie Bedrängnis kommt, wie Verfolgung kommt. Aber dann sei ermutigt, dass du jetzt endlich auf dem richtigen Weg bist. Weil neutestamentliches Christsein, ein Element, nicht das erste, nicht das wichtigste, aber ein wesentliches Element von neutestamentlichen Christsein ist Verfolgung. Das glauben die allermeisten Christen nicht in unserem Land. Paulus hat es geglaubt. Alle, die gottselig leben wollen, müssen verfolgt werden. Das muss so sein. Weil die Natur dieser Welt ist Feindschaft gegen Gott. Die Natur dieser Welt ist Auflehnung und Hass gegen die Ordnung Gottes und Hass überhaupt gegen die Idee, dass da ein Gott das Recht haben dürfte, zu richten. Die Welt wehrt sich gegen den Gedanken, da ist ein Gott, der uns zur Rechenschaft zieht. Das ist das Wesen der Welt. Und wenn wir anfangen, für Gott zu stehen, wenn wir anfangen, Dinge zu nennen, wie Gott sie nennt, wir werden sehen, wie dieser Geist der Welt anfängt, uns zu irritieren und zu belästigen und zu bedrängen und zu verfolgen und durch Verfolgung müde zu machen, mürbe zu machen oder uns zum Zurückweichen zu bringen. Neutestamentliches Christsein ist ohne Verfolgung nicht denkbar. Das kommt nicht vor in der Bibel. Du sagst ja, aber wir leben doch in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit garantierter Religionsfreiheit. Der Teufel hat sich noch nie um Paragraphen gekümmert. Und die erste Verfolgung, die du erleben wirst, wird von den Frommen kommen. Von denen, die sagen, wir lieben Jesus, aber anders als du, du bist extrem. Wir lieben Jesus mehr auf diplomatische Art und Weise. Also mehr mit Rücksichtnahme und mehr mit Liebe. Und es ist eine Riesenverwirrung heutzutage da, dass Klarheit verwechselt wird mit Härte. Gott ist nicht hart. Aber Gott ist klar. Und wenn Gott sagt, die Sache ist schwarz, dann ist die schwarz. Und wer dagegen aufbegehrt, ist in Rebellion und ist Enttäuschung. Wenn Gott sagt, es ist so, dann ist es so. Und Gott ist Gott und Gott darf Dinge benennen. Gott darf das und er tut das auch permanent. Und er beauftragt auch die, die in seinem Dienst sind, Dinge zu benennen. Und wir leben in einer verkehrten Liebeskultur als Christen und da gibt es ungeschriebene Ordnungen und Gesetze und es wird erwartet, dass du in diese Ordnung, die nicht von Gott kommt, dich einfügst. Und wenn du gegen diese Menschen, sprich teufelgemachte Ordnungen, verstößt, wirst du Konsequenzen erleben.
Amen.
Zum Beispiel eins dieser Tabus. Wir dürfen nicht den Glauben der anderen kritisieren. Hast du einmal gelesen, was Jesus über die Heuchler gesagt hat, was Jesus über die gesagt hat, die ihm anscheinend vordergründig mit den Lippen zustimmen, aber im Herzen was ganz anderes verfolgen und die nicht im geringsten daran denken, verändert zu werden und sich zu demütigen und ihren Platz einzunehmen? Jesus ist absolut klar und massiv gegen so etwas gewesen. Und er nennt Menschen, die im frommen Geschäft den Himmel verschließen und Menschen nicht Zugang zum Himmel gewähren. Er nennt diese Menschen Kinder der Hölle. Ich meine, ich weiß keine Steigerung mehr für so etwas. Ja? Lies einmal Matthäus, was ist es, Kapitel 23, glaube ich. Ja? Lies einmal, wie Jesus dort diese falsche Frömmigkeit brandmarkt. Und wir leben in einer verrückten Welt. Man darf sagen, jawohl, da in Matthäus 23, da hat Jesus das so und so gesagt. Aber was man nicht sagen darf oder was man nicht darf, dasselbe, was Jesus damals über diese Scheinfrömmigkeit gesagt hat, heute sagen zu einer Scheinfrömmigkeit. Das darf man nicht. Da ist ein Tabu, da ist eine Grenze, ein nicht anrühren. Und wer das ignoriert, wird mit Konsequenzen belegt werden. So dass es wie ein, als wenn das vom Himmel wäre, man darf nicht den Glauben der anderen kritisieren. Paulus hat das permanent getan. Er sagt, diese Leute geben vor, Gott zu kennen und sie verleugnen ihn mit ihren Taten. Ist das eine Kritik ihres Glaubens? Oh ja, und zwar eine sehr massive. Sie verleugnen Gott. Kann man einen schlimmeren Glauben haben als einen Glaube, der Gott verleugnet? Ja? Ein Glaube, der Gott verleugnet, ist alles andere als ein Glaube. Und Paulus maßt sich dieses an und er sagt, sie geben vor, Gott zu kennen und mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Ja, Paulus, die könnten sich doch jetzt verletzt fühlen. Das war jetzt aber nicht in der Liebe. Du solltest unbedingt das in Ordnung bringen. Unbedingt hingehen und gut Wetter machen. Paulus kannte diese Diplomatenspielregeln, die heute gelten im Reich Gottes, nicht. Und wenn er sie gekannt hätte, hätte er sich nicht daran orientiert. Permanent sehen wir, wie er gesagt hat, das ist der gesunde Glaube, das ist die gesunde Lehre und alles, was davon abweicht, hat damit nichts zu tun. Und wer anders lehrt, ist aufgeblasen und weiß nichts. Das ist eine Kritik von einem anderen Glauben. Paulus hat das getan. Das war Liebe für die Gläubigen, um ihnen klarzumachen, hier ist die Linie. Und alles links davon, das ist das Gesunde und alles rechts davon ist das Kranke. Das ist Liebe. Liebe markiert eine Grenze. Liebe gibt Orientierung. Und jeder konnte jetzt sehen, auf welcher Seite stehe ich, mit welcher Seite sympathisiere ich, was ist mein Denken, was ist meine Vorstellung. Und jeder konnte sagen, huch, also wenn das stimmt, was der Apostel sagt, dann bin ich auf der falschen Seite. Okay, dann kommt die nächste Frage, möchte ich auf der falschen Seite bleiben? Was ist die Konsequenz für die, die auf der falschen Seite sind? Nein, da will ich nicht enden. Also muss ich umkehren. Das heißt, diese Linie hat Orientierung gegeben und diese Linie hat Menschen Sicherheit gegeben. Ich bin auf dieser Seite, da ist die Linie und der kranke Glaube, der falsche Glaube, der verkehrte Glaube, der getäuschte Glaube ist auf der anderen Seite. Okay, super, alles ist gut. Ja. Heute soll vermieden werden, dass unterschieden wird zwischen richtig und falsch. Und wir sehen, wie im Alten Testament Gott sagt, die Priester lehren nicht den Unterschied. Sie lassen den Unterschied nicht erkennen zwischen heilig und unheilig. Zwischen rein und unrein. Ja? Das kann sein, dass sie das aus einer falsch verstandenen Liebe tun, um nicht Haue zu kriegen oder um niemandem zu nahe zu treten. Aber es verführt das Volk, weil nachher keiner mehr weiß, wo er steht. So. Klarheit zu geben, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das ist von Gott und das ist nicht von Gott, ist ein wesentlicher Ausdruck der Liebe Gottes. Ist auch in der Erziehung ein wesentlicher Ausdruck von wahrer Elternliebe. Wenn du einem Kind nicht klar machst, was richtig und was falsch ist, und wenn du nicht den Mut hast, das Falsche mit Konsequenzen anzudrohen, und dann, wenn es darauf ankommt, auch die Konsequenzen durchzuziehen. Liebst du dein Kind nicht? Du wirst dein Kind in eine große Verunsicherung hineinführen. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir in diese Übereinstimmung mit Gott kommen und dass wir sagen, hilf mir zu lieben, was du liebst. Und hilf mir zu hassen, was du hast. Wann hast du letztes Mal das gebetet? Wann betest du Jesus an, der Gerechtigkeit geliebt hat und Gesetzlosigkeit gehasst hat? Wir müssen einen Jesus sehen, in dessen Herzen Hass und Liebe ist. Wir müssen ihn sehen. Weil das, was du siehst, wirst du werden. Was du nicht siehst und nicht schätzt, wirst du niemals werden. Und weil diese Seite des Wesens Jesu so wenig gelehrt, gepredigt wird, wird sie nicht geglaubt. Und weil sie nicht geglaubt wird, wird sie nicht gelebt werden und ist praktisch nicht vorhanden. Und wir geben der Welt einen falschen Eindruck von unserem Gott. Und wenn du Wenn du dir vorstellst, was geht in einem Heiden vor, wenn er sich das überhaupt antun würde, er würde eine moderne Evangelisation anschauen, wo dann der Evangelist dann sagt, und jetzt komm doch bitte und komm zu Gott. Und wer möchte Jesus annehmen? Also wenn da ein klar denkender Heide ist, der sagt, was ist denn das für ein Gott? Der bettelt jetzt darum, dass man ihn annimmt? Das ist doch erbärmlich. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, unser Gott regiert, unser Gott ist König, unser Gott ist der kommende Richter und jeder wird sich einmal vor ihm verantworten. Er ist der, der die Erde richten wird in Gerechtigkeit. Heißt es Psalm 96 oder 97. Er ist der kommende Richter. Und wer unter sein Gericht fällt, wird verloren gehen. Und die große Gnade ist, Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen, aber das wird nicht erreicht, indem er sagt, gut, ich höre auf, Richter zu sein. Sondern indem er seinen Zorn, seinen gerechten Zorn auf sich selbst, auf seinen Sohn gelegt hat. Und sagt, so, ich habe meinen Teil getan, ich bin heilig, ich bin gerecht, ich mache keine Kompromisse, aber jetzt kann ich euch vergeben und jetzt darfst du kommen und deine Knie beugen vor einem König und du darfst umkehren. Und Errettung heißt, ich kehre von meinem falschen Weg um. Errettung ist nicht, ich entscheide mich für Jesus. Ich mache eine Unterschrift oder hebe die Hand. Errettung ist, ich erkenne an, was Gott über mein bisheriges Leben sagt, ist richtig. Ich bin auf dem Weg in die Hölle, ich verdiene die Hölle. Aber in seiner Gnade darf ich in Anspruch nehmen, was er am Kreuz für mich getan hat. Und ich nehme das in Anspruch, weil ich meine Knie beuge und sage, jetzt nicht mehr so, wie ich will, sondern wie du willst. Ich gehe jetzt unter deiner Führung, unter deiner Herrschaft. Ich glaube, wenn wir ein solches Evangelium, was jetzt ganz gerafft ist, wieder verkündigen würden, Respekt vor Gott würde sich schnell wieder Bahn brechen. Und wir können der Welt entgegentreten und sagen, das ist unser Gott. Aber dieses Bitte, komm doch zu Jesus. Und es ist gar nicht schlimm und es wird auch nicht wehtun. Und du musst auch gar nichts machen, du musst auch nicht irgendwie unserer Gemeinde beitreten oder irgendwie oder das Geld oder so. Nein, du komm wie du bist und Gott nimmt alle an. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott nimmt nicht alle an. Gott nimmt alle die an, die Buße tun. Es gibt nicht Gnade für jedermann, das ist nicht Bibel. Es gibt Gnade für die, die Buße tun. Und Buße tun ist nicht, oh ja, erwischt, schade, ein paar Tränchen. Ja. Buße ist, ich verurteile, was ich getan habe. Ich stimme mit Gott überein. Ich stehe auf Gottes Seite gegen meine Schandtaten. Und ich sage, dass ich die Hölle verdiene, ist absolut perfekt gerecht. Aber in seiner Gnade, ohne dass ich das verdient hätte oder mir verdienen könnte, hat Gott mich begnadigt, weil er die Strafe, die mir zusteht, auf seinen Sohn gelegt hat. Und heute der moderne Trend ist die Idee, dass Gott Jesus am Kreuz gestraft hat. Das ist eine Blutreligion, das ist nichts Gutes, das passt nicht mehr in unsere Zeit, das sollen wir weglassen. Pastoren sagen schon, lass uns nicht mehr von dem Blut reden, das ist nicht modern, das gibt ein falsches Image, das weckt komische Assoziationen bei den Leuten, als wenn Gott irgendwie blutrünstig wäre. Und so möchten heute moderne Theologen aus unseren Reihen, ich rede nicht von abgefallener liberaler Kirche, sondern ich rede von pfingstlich charismatischen Leuten, so möchten sie den Anstoß des Evangeliums entfernen und das Evangelium nett und attraktiv machen. Es gibt nichts Attraktives als das wahre Evangelium. Wir müssen das nicht verbessern. Wir haben nicht die Aufgabe, das Evangelium zu verbessern. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium so korrekt wie möglich zu präsentieren. Ja, wie können wir wissen, dass es korrekt ist? Gute Frage. Indem wir uns an dem einzigen gültigen Maßstab messen, den die Bibel uns gibt. Und das ist das Evangelium des Paulus. Er hat es vom Himmel bekommen und er hat die Dreistigkeit und die Unverständlichkeit und die Liebe zu sagen, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt, als was ich verkündigt habe, der sei verflucht. Weil das ist nicht von Gott. So, da weiß jeder, an was er sein Evangelium messen soll. Das Evangelium von Paulus ist der Maßstab. Und ihr sitzt hier ganz brav und lieb und hört euch das an. Aber kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn ich dieselben Gedanken in einem Kreis von geistlichen Leitern unterbreite? Da kommst du gar nicht bis zu Ende. Da ist so eine Empörung, da ist so ein Protest, da ist so ein Widerstand, geboren aus Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Ein Widerstand gegen das Evangelium. Das ist, wo wir heute sind. Und wir sind gerufen, Jesu Nachfolger zu sein. Was war sein Merkmal? Treuer Zeuge. Er war der treue Zeuge, der bereit war, sogar mit seinem Sterben zu besiegeln, die Echtheit seiner Botschaft. Das ist der treue Zeuge. Und wir sind seine Nachahmer. Das heißt, wir werden auch treue Zeugen. Und wir stehen zu dem, was Gott sagt. Ob das der christlichen Welt passt oder ob das der ungläubigen Welt passt, das ist nicht unser Maßstab. Unser Maßstab ist, was hat Gott gesagt? Und wir brauchen eine Menge an Gnade, um uns diesem Kampf und dieser Herausforderung zu stellen. Wir brauchen eine Menge Sicherheit oder wir brauchen ein immer tieferes Maß von Befreiung, von Menschengefälligkeit und Menschenfurcht, um dort in diesem Kampf wirklich ein treuer Zeuge zu sein. Und deswegen brauchen wir das Wirken Gottes. Paulus spricht von Gott, der die Herzen prüft, der ihm das Evangelium oder der ihn mit dem Evangelium betraut hat Und wenn du den Zusammenhang liest, von Herzen prüfen, Menschenfurcht, Menschengefälligkeit, das waren die Dinge. Und heute haben wir es an vielen Stellen, wo diese beiden Kräfte, die eigentlich Zwillinge sind, das ist das Gleiche, es ist einmal so rum und einmal so rum. Menschenfurcht ist, ich habe Angst, Anerkennung zu verlieren. Ich habe Angst, in Misskredit zu geraten, gute Gelegenheiten, gute Möglichkeiten zu verlieren. Das ist Menschenfurcht. Aber es ist uns verheißen, indem wir zum Evangelium stehen, wir werden gute Gelegenheiten verpassen oder sie nicht bekommen oder Türen werden uns zugemacht werden. Das wird so sein. Und der, der Kompromisse macht, der nicht so klar ist, der nicht klar sagt, das ist Gott und das ist Teufel, du wirst sehen, der kommt weiter. Und der kriegt Möglichkeiten, die dir verschlossen sind. Aber wir sind nicht in der Hand eines allmächtigen Teufels, wir sind in der Hand Gottes. Und Gott wird die Seinen bewahren. Und Gott wird uns, wenn wir durch diese Prozesse gegangen sind, er wird uns übernatürlich bestätigen. Er wird das tun. Wir werden das sehen. Mit großer Kraft wird das Evangelium verkündigen, das wahre Evangelium. Es wird kommen. Jetzt sind wir in der Zeit der Vorbereitung. Und in der Zeit, wo mit dem Versprechen von Vorteilen gelockt wird. Das ist die Methode Zuckerbrot und Peitsche. Jetzt wird gelockt mit den Vorteilen. Der große Vorteil der Einheitsbewegung ist, du bist anerkannt. Niemand kann dich verdächtigen, dass du eine Sekte angehörst, weil du hast den ACK-Stempel. Das ist Zuckerbrot. Wenn du das ausschlägst, dann kommt die Peitsche. Danach kommt die Peitsche. Wenn klar ist, du bist nicht zu kaufen, dann kommt die Peitsche. Und jede Gemeinde in diesem Land, ein prophetisches Wort, geht in diesen nächsten Jahren durch diesen Prozess. Was machen wir mit Zuckerbrot und was machen wir mit Peitsche? Sagen wir Nein zum Zuckerbrot und holen wir uns Gnade von Gott, auch die Verfolgung und die Ausgrenzung und die Verurteilung und die Diffamierung zu ertragen. Jede Gemeinde in diesem Land und in Europa und in der Welt, aber speziell in Europa, wird durch diese Dinge jetzt gehen. Jeder. Und deswegen brauchen wir Mut, Liebe zur Wahrheit, eine Sicherheit in Gott und dass wir nicht umfallen, nur weil Leute vor uns warnen, nur weil Leute dummes Zeug über uns erzählen, sondern wir brauchen Standfestigkeit in Gott. Solange Gott lächelt, gehen wir weiter. Amen. Wir gehen weiter. Wir sind die treuen Zeugen. Wir stehen zur Wahrheit. Ob die beliebt ist, ob die politisch korrekt ist oder nicht, oder ob wir Tabus brechen, das ist unwichtig. Wichtig ist, wir stehen zur Wahrheit. Und wenn wir dieses Herz von Gott bekommen, das Herz, das Jesu hatte, diese Liebe zum Vater, den Vater zu ehren, durch Gehorsam, wenn wir sehen, wie kostbar das ist. Er hat den Vater mehr geliebt als sein eigenes Leben. Das war Jesus. Er hätte nur sagen müssen im Verhör, also sorry, ihr habt schon recht, ich war zu weit gegangen. Also Gott ist nicht mehr mein Vater, als er euer Vater ist. Und ich bin nicht mehr der Weg, als ihr auch der Weg seid. Wenn er das alles runtergefahren hätte und relativiert hätte, die hätten ihn laufen lassen. Hätten keinen Grund gehabt, ihn zu warum haben sie ihn gekreuzigt? König der Juden, wegen seines Anspruches, er ist der König. Ja? Dann wurde gefragt, bist du wirklich König? Er sagt, ja, ich bin König. Und das war's. Und er hat den Vater mehr geliebt als sein eigenes Leben. Und was wir wollen, ist, Gott so zu lieben, dass wir dahin kommen, dass wir ihn mehr lieben als unsere Bequemlichkeit, unsere Vorteile, unseren guten Ruf und gute Möglichkeiten und Anerkennung und all diese Dinge. Das ist wahres neutestamentliches Christsein. Und auf dem Weg dahin gibt es eine Menge Dinge auszuräumen in deinem und in meinem Herzen. Eine Menge Dinge. Darum wollen wir keinen Tag verpassen. fangen wir heute an. Lassen Gott arbeiten an unserem Herzen. Hier ist mein Herz. Wir kommen zu Gott und wir bringen unser Herz und sagen, wirke, schreibe dein Wort auf mein Herz. Lass mein Herz in völliger Verbindung und Übereinstimmung sein mit deinem Wort. Dass mein Herz und dein Wort nicht mehr voneinander zu trennen ist. Es geht eine Einheit ein. Es wird auf die Tafel des Herzens geschrieben. Das Wort wird Teil des Herzens. Und dann haben wir nicht mehr das Gefühl, wir bringen jetzt Opfer. Sondern es gibt da keine Alternative. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ja? Hast du schon mal gelesen, als die Apostel geschlagen wurden von religiösen Establishment? Sie gingen weg und sagten, oh ja, das tat weh. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Jetzt wurde uns verboten, nicht mit dem Namen Jesus zu sagen, Leute, wir müssen unsere Missionsstrategie ändern. Wir müssen das alles nochmal bedenken. Wir waren zu forsch, wir waren zu provokativ, wir haben polarisiert. Wir müssen das alles ein bisschen überdenken. Am besten die nächsten Jahre erstmal ganz ruhig verhalten. Und dann fangen wir nochmal ganz vorsichtig und weise an von vorne. Ist das, was sie getan haben? Sie gingen weg vom Hohen Rat. Sie waren voller Freude, dass sie gewürdigt waren, um des Namens willen Schmach zu tragen. Hast du schon mal über diese Schriftstelle nachgedacht? Hast du gefragt, was haben die gehabt, das bewirkt hat, dass sie sich gefreut haben, für den Namen Jesus Schmach zu tragen? Das muss ein anderer Typ von Christ sein, als was man heute so rumlaufen sieht. Wir würden sagen, oh weia, das tat weh. Aber wir machen jetzt 3 Jahre innere Heilung und dann schauen wir mal, ja, wie wir dann irgendwie wieder neuen Mut fassen können. Natürlich dann mit mehr Weisheit. Ja. Ihnen wurde verboten, den Namen Jesu zu benutzen. Das ganze Evangelium hängt an dem Namen Jesu. Das ist der Name, der rettet. In keinem anderen Namen ist das Heil. Und in Kürze, ihr Lieben, in Kürze wird es soweit sein in unserem Land, dass man das nicht mehr ungestraft sagen kann. Dass in dem Namen Jesu alleine Rettung ist. Sondern du wirst gelockt und wenn du widerstehst, gezwungen werden oder man versucht dich zu zwingen, zu sagen, du musst tolerant sein und die anderen sind auch ein Weg und alle wollen das Richtige und alle glauben und es gibt viele Wege zu Gott und die anderen Religionen darfst du nicht kritisieren und so weiter. Diese Stimmung, die jetzt schon da ist, wird sehr, sehr, sehr aggressiv werden. Und wenn wir heute uns nicht bereit erklären, Gott, hier bin ich, hol mich raus aus Menschengefälligkeit, aus Menschenfurcht, mach mich stark, mach mich bereit, wirke in mir ein Gefühl von, ich bin geehrt, wenn ich für Jesus leiden darf. Das muss wirklich eine Veränderung des Geschmacks sein, oder? Wenn wir das fühlen, wir sind geehrt, dass wir jetzt für ihn leiden dürfen. Das ist, was die Apostel gehabt haben. Ein neues Herz, ein anderes Herz. Voller Freude, dass sie würdig geachtet waren, für den Namen Jesu Schmach zu tragen. Das ist die Art von Christen, die am Anfang diese gewaltigen Durchbrüche gebracht hat. Und das ist die Art von Christen, die es am Ende geben wird. Es gibt nur eine Art von Christen und das ist die aus dem Buch. Alles andere wird nicht funktionieren. Alles andere wird nicht funktionieren. Und dahin geht Gott. Und wenn wir verstehen, das ist ihm wichtig und wir mit aller Angst und mit aller Beklommenheit und Hilfe, was wird werden und was wird das bedeuten, und Gott ist so gnädig, uns das gar nicht zu zeigen. Gott ist so gnädig, wenn wir jetzt sagen, Herr, hier bin ich, mach mich zu einem solchen Menschen, der dich mehr liebt als den eigenen Ruf und die eigenen Vorteile und die eigene Sicherheit. Gott lässt uns gar nicht sehen, wie sehr das getestet wird. Aus lauter Barmherzigkeit, weil wir das jetzt gar nicht ertragen können. Aber das wird getestet werden. Glaub es mir. Und das ist die Art von Christsein, die Gott hervorbringen will. Und da müssen wir ganz klug sein. Und sagen, wenn das das zukünftige Christsein ist, darauf liegt der Segen, darauf liegt die Power, darauf liegt die Bestätigung vom Himmel, das ist, was Gott am Ende machen will. Dann sage ich, hey, ich will einen zukunftssicheren Trend fahren. Ich will nicht irgendwas probieren und am Ende merken, das klang gut, war aber doch nicht das Eigentliche. Nein, ich gehe mit dem, was am Ende siegen wird. Ich gehe mit dem, was am Ende wirklich funktionieren wird. Mit dem, was am Ende vom Himmel bestätigt wird. Amos 3, Vers 3. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Gott sagt, ich werde eine Braut hervorbringen, die meinen Sohn mehr liebt als ihre eigenen persönlichen Vorzüge und Vorteile und ihr eigenes Leben. Gott sagt, das werde ich hervorbringen. Und ich sage, ich will Teil von dem sein. Ich sage, okay, darfst du, komm mit, komm in meine Schule des Leidens. Komm, wir müssen üben, es gibt viel zu üben. Alles musst du üben, Fahrradfahren musstest du üben, Blockflöte musstest du üben, Treibmaschine, alles musst du üben. Wer hat uns gesagt, dass man Leiden nicht üben muss? Und es geht immer nach demselben Schema. Kleine Anforderungen, die uns fast aus dem Sattel hauen und die werden geübt, 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 bis wir sie beherrschen. Und dann denken wir, okay, Lektion gelernt. Neues Level von Anforderungen. Wir denken, oh, Hilfe. Und das wird geübt, 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 bis wir daran sicher sind. Und dann ein neues Level. Und das letzte Level ist, Jesus mehr zu lieben als unser Leben. Das heißt nicht, wir werden alle Märtyrer. Aber wir leben alle in der Gesinnung von Märtyrern. Das ist die Braut, die Gesinnung von Märtyrern. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist die Form von Christsein, die am Ende bestehen wird. Dieses Seeker-Sensitive und diese ganze Sache, das wird alles aussterben wie die Saurier. Das wird nicht überleben. Es wird nicht bleiben. Es wird alles Teil der Hure werden, glaub es mir. Und die zur Hure gehen und nicht den Ruf Gottes hören, komm raus, damit du nicht Teil hast an ihren Plagen. Die zur Hure gehören, werden für immer verloren gehen. Das ist, was die Bibel sagt. So, was wollen wir tun? Wollen wir erklären den Unterschied zwischen Braut und Hure in der Gefahr oder mit der Möglichkeit, wir könnten Leute religiös verletzen in ihren Gefühlen? Oder wollen wir lieber still sein über das Thema und Leute gehen in die Hure und sie denken, sie dienen Gott und niemand hat ihnen gesagt, das ist der Weg der Hure? Das ist nicht Liebe. Liebe markiert eine Linie. Wir brauchen eine Vision von apostolisch-neutestamentlichem Christsein. Und wir brauchen ein Verständnis, der Heilige Geist wird alles tun, um diese Art von Christsein hervorzubringen. Und er ist glücklich über jeden, der mit zitternden Knien sich meldet und sagt, hier bin ich, ich möchte Teil von dem sein. Okay, komm. Egal, was deine Schwächen sind, egal, was deine Prägungen sind aus der Vergangenheit, Gott nimmt dich in seine Schule und er prägt dich. Und er ändert alles in dir, deine ganze Motivation. Dein ganzes Verständnis von was ist wertvoll und was ist wichtig, wird sich radikal verändern. Bei Paulus kannst du lesen, das, was Vorzug war, das, was ihm was bedeutet hat, guter Ruf, soziale Stellung und so weiter, hat er, als er vom Herrn ergriffen wurde, für Dreck erachtet. Er hat es alles für Dreck erachtet. Warum? Weil er etwas viel, viel Wertvolles gefunden hat, die alles übertreffende Erkenntnis Christi, die hat er gefunden. Und das war ihm so wichtig, dass er gesagt hat, das muss ich behalten. Und ich will nichts festhalten, was mich schmälert in meiner Fähigkeit, diese Herrlichkeit zu sehen. Okay. Sollen wir noch ein Päuschen machen oder was meinst du?
Ja.
Aber kommt noch mal wieder, es wird noch ein gutes Ende geben.
Ich möchte ganz kurz was zu dem sagen, was der Hartwig gesagt hat jetzt gerade. Es gibt eine Predigt von Derek Prince, könnt ihr im Internet finden, wenn ihr Glück habt noch. Die heißt Warnung vor Verführung. Und er kommt da immer wieder auf einen Punkt und sagt, ein Schutz vor Verführung ist, diese Liebe zur Wahrheit anzunehmen. Wovon Paulus im Thessalonicher Brief spricht, dass Verführung kommt über alle, die nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Und für mich ist das auch so ein Schlüssel in meinem eigenen Leben gewesen, zu sagen, ja, ich nehme diese Liebe zur Wahrheit an, egal was kommt, ich will die Wahrheit lieben, ich will dafür stehen. Und das ändert was. Selbst wenn man diesen ersten Schritt dahin macht, zu sagen, ich nehme diese Liebe zur Wahrheit an, ich lasse mir das von Gott geben. Und ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, wir sollten diese Entscheidung tun. Und ich glaube, wir sollten einen Schritt tun, auch jetzt auf dieses Wort hin, was du gegeben hast, und Gott eine Antwort geben in diese Richtung. Also, mir gefällt das, wie du sagst, ja, wer sich da meldet mit zitternden Knien, ich will dazu gehören, dass anders kann ich mich nicht melden, ja. Also, ich kann nicht sagen, oh wei, ich bin dabei. Oder ich sage, oh wei, ich bin dabei. mit zitternden Knien, das heißt, ich weiß, ich komme da aus eigener Kraft nicht durch, wenn es hart auf hart geht, aber der Herr kann das machen, kann mich dahin bringen. Aber es braucht dieses Ja, ja, und auch diese Liebe zur Wahrheit eben anzunehmen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt das nicht tun, wenn wir jetzt Entscheidungen in eine andere Richtung treffen, es wird viel, viel schwerer sein, das Ruder irgendwann anders rumzureißen. Ich bin wirklich überzeugt davon und ich glaube immer mehr, dass es stimmt, was der Hartwig sagt, dass die Geschwindigkeit zunimmt, mit der wir unter Druck gesetzt werden. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen so viel gesehen, mitgekriegt an Fällen, wenn ihr das wissen wollt, erzähle ich es euch in der Pause, ja, wo das jetzt schon passiert in unserem Land. Ja. Und ich glaube, wir sollten dringend entscheiden, wo wir stehen wollen. Und ja, ich möchte einfach das machen, ich möchte einfach beten in diese Richtung. Ganz kurz als Antwort sozusagen auf diesen Teil. Und wo wir einfach das ausdrücken, wenn ihr das möchtet. Das kann auch da. Willst du das machen, Hartwig, oder soll ich es machen?
Ja.
Wo wir einfach beten, Herr, gib mir diese Liebe zur Wahrheit. Ich nehme diese Liebe zur Wahrheit an in meinem Leben und ordne mich selber dieser Wahrheit unter und das soll in meinem Leben wirken, auch durch mein Leben wirken. Und Gott selber muss euch helfen, das durchzubuchstabieren in eurem Alltag dann. Das ist ja dann hier erst der erste Schritt. Ja. Aber nur, dass ihr wisst, worum es geht. Also wer das möchte, steht doch einfach mit auf und lasst uns das zusammen beten. Und wir machen das so, ich gebe euch einfach Worte, ich bete vor, wenn ihr das wollt, könnt ihr das einfach nachbeten, ja, und das zu eurem Gebet machen. Vater, ich komme zu dir. Und ich bitte dich, gib mir diese Liebe zur Wahrheit.
Gib mir diese Liebe zur Wahrheit.
Ich empfange diese Liebe zur Wahrheit.
Ich empfange diese Liebe zur Wahrheit.
Ich stelle mich zur Wahrheit.
Ich stelle mich zur Wahrheit.
Jesus, du bist die Wahrheit.
Jesus, du bist die Wahrheit.
Und dein Wort ist die Wahrheit.
Dein Wort ist die Wahrheit.
Und mit zitternden Knien,
melde ich mich.
Und sage, ich möchte Teil deiner Braut sein. Amen.
Amen.
Vater, ich bete darum, dass du das uns hilfst, das umzusetzen in unserem Alltag, in den nächsten Entscheidungen, die da kommen, dass wir wissen, wofür wir stehen, dass wir den Mut haben, für die Wahrheit zu stehen. Ich bitte darum, Vater, dass du jeden von uns mitnimmst auf diesem Weg und das in unserem Leben ausgestaltest, dass wir das sehen, dass wir die nächsten Schritte lernen und von da aus weitergehen. Ich bitte einfach darum, Vater, nimm du uns mit auf diesem Weg. Amen. Amen. Amen.